Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Niko Holonitsch liest den 8. von 9 Auszügen aus Erich Kästners satirischem Roman Der Gang vor die Hunde. Die Wolken über Fabian verdüstern sich. Der promovierte Germanist und bis vor kurzem Werbetexter für eine Zigarettenfirma ist überraschend arbeitslos geworden und stromert rastlos durch Berlin. Seine Freundin Cornelia vertraut einem Filmproduzenten, der sie groß rausbringen will. Und jetzt hat sich auch noch sein Freund Labude erschossen. Er stand kurz vor der Fertigstellung seiner Doktorarbeit über Gotthold Ephraim Lessing, als ihm der Assistent seines Professors mitteilte, seine Arbeit sei abgelehnt worden. Auch über Labude häufte sich zuletzt das Unglück. Seine Braut betrog ihn, seine politischen Aktivitäten erwiesen sich als sinnlos und Fabian erfährt all das aus seinem Abschiedsbrief, den der Freund hinterlassen hat. Der tote Labude wird in sein Elternhaus in Grunewald gebracht. Dort ist Fabian im Gespräch mit Labudes kaltherzigem Vater, der sich für die Arbeit seines Sohnes nicht interessiert hat. War sie so schlecht, dass sie abgelehnt werden musste? Fragt er Fabian.
Es ist eine der besten und originellsten literarhistorischen Arbeiten, die ich kenne, erwiderte Fabian. Hier ist sie. Er nahm eine Kopie des Manuskripts vom Bücherbord und legte sie auf den Schreibtisch. Der Justizrat blätterte darin, dann klingelte er, ließ das Telefonbuch bringen und suchte eine Nummer. Es ist zwar sehr spät, sagte er und ging ans Telefon, aber das kann nichts helfen. Er bekam Anschluss. »Kann ich den Geheimrat sprechen?« fragte er. »Dann holen Sie die gnädige Frau an den Apparat. Ja, auch wenn sie schon schläft. Hier spricht Justizrat Labude.« Er wartete. »Entschuldigen Sie die Störung«, sagte er. »Ich höre, dass Ihr Gatte unterwegs ist. In Weimar, so.« »Zur Tagung der Shakespeare-Gesellschaft. Wann kommt er zurück?« »Ich werde mir erlauben, ihn morgen im Institut aufzusuchen. Sie wissen nicht, ob er die Habilitationsschrift meines Sohnes schon gelesen hat?« Er hörte lange Zeit zu, dann verabschiedete er sich, legte den Hörer auf die Gabel, drehte sich zu Fabian herum und fragte, »Verstehen Sie das? Der Geheimrat hat neulich während des Essens gesagt, die Arbeit über Lessing sei außerordentlich interessant und er sei auf die Schlussfolgerung, also auf das Ende der Arbeit, sehr gespannt. Von Stephans Tod scheint man noch nichts zu wissen.« Fabian sprang erregt auf. »Er hat die Arbeit gelobt? Lehnt man Arbeiten ab, die man gelobt hat?« »Dass man Arbeiten, die man schlecht findet, annimmt, ist jedenfalls häufiger«, antwortete der Justizrat. »Wollen Sie mich jetzt allein lassen? Ich bleibe bei meinem Jungen und werde sein Manuskript lesen. 5 Jahre hat er daran gesessen, nicht?« Fabian nickte und gab ihm die Hand. »Da hängt ja die Todesursache«, sagte der alte Labude und zeigte auf das Lessing-Porträt. Er nahm das Bild von der Wand, betrachtete es und zerschlug es, ohne jede sichtbare Aufregung, am Schreibtisch. Dann klingelte er, der Diener erschien. »Kehre den Dreck fort und bringe Heftpflaster«, befahl der Justizrat. Er blutete an der rechten Hand. Fabian blickte noch einmal auf den toten Freund. Dann ging er hinaus und ließ die beiden allein. Er war zu müde zum Schlafen und er war zu müde, die Trauer aufzubringen, die dieser Tag von ihm forderte. Der Trikotagenreisende aus der Müllerstraße hielt sich die Backe, hieß er nicht Hetzer? Seine Frau lag unbefriedigt im Bett, Cornelia war zum 2. Mal bei Makat. Fabian sah die Erlebnisse wie lebende Bilder, ohne dritte Dimension, weit weg am Horizont seines Gedächtnisses. Und auch, dass Labude in irgendeiner Villa hier draußen tot auf dem Sofa lag, beschäftigte ihn im Augenblick nur als Gedanke. Der Schmerz war wie ein Zündholz heruntergebrannt und erloschen. Er entsann sich aus seiner Kindheit eines ähnlichen Zustandes. Wenn er damals eines Kummers wegen, der ihm riesenhaft und unheilbar erschien, lange Zeit geweint hatte, war das Reservoir, aus dem der Schmerz floss, leer geworden. Das Gefühl starb ab. Wie manchmal nach einem seiner Herzkrämpfe das Leben in den Fingern abstarb. Die Trauer, die ihn ausfüllte, war empfindungslos. Der Schmerz war kalt. Fabian ging die Königsallee entlang. Er kam an der Rathenau-Eiche vorbei. Zwei Kränze hingen an dem Baum. An dieser Straßenbiegung war ein kluger Mann ermordet worden. Rathenau musste sterben, hatte ein nationalistischer Schriftsteller einmal zu ihm gesagt. Er musste sterben, seine Hybris trug die Schuld. Er war ein Jude und wollte deutscher Außenminister werden. Politik und Liebe, Ehrgeiz und Freundschaft, Leben und Tod. Nichts berührte ihn. Er schritt, ganz allein mit sich selber, die nächtliche Allee hinunter. Über dem Lunapark stieg Feuerwerk in den Himmel und sank in bunten, feurigen Garben zur Erde. Aber auf halbem Wege lösten sich die Garben auf. Sie verschwanden spurlos und neue Raketen drängten krachend in die Luft. Am Eingang zum Park hing ein Schild. Fernando, der Weltmeister im Dauertanzen, überbietet seinen eigenen Rekord. Er will 200 Stunden tanzen. Kein Weinzwang. Fabian setzte sich in ein Bierlokal, dicht vor der Eisenbahnunterführung von Hallensee. Die Gespräche der Umsitzenden erschienen ihm vollkommen sinnlos. Was soll das alles? Dachte er und ging nach Hause. Auf dem Tisch lagen etliche Briefe. Die Bewerbungsschreiben waren zurückgekommen. Nirgends war ein Posten frei. Man bedauerte hochachtungsvoll. Fabian wusch sich. Später ertappte er sich dabei, dass er regungslos, mit dem Handtuch vor dem nassen Gesicht, auf dem Sofa saß und, an der unteren Kante des Tuchs vorbei, auf den Teppich stierte. Er trocknete sich ab, warf das Handtuch fort, legte sich um und schlief ein. Das Licht brannte die ganze Nacht.
Zwanzigstes Kapitel. Cornelia im Privatauto. Der Geheimrat weiß von nichts. Frau Labude wird ohnmächtig.
Als er am nächsten Morgen erwachte und das Licht brennen sah, waren ihm die Ereignisse des Vortags nicht gegenwärtig. Er fühlte sich bedrückt und elend, doch er wusste noch nicht, warum. Frau Hohlfeld machte, als sie das Frühstück hereintrug, trotz des brennenden Lichts und obwohl er statt im Bett auf dem Sofa lag, keinen Skandal. Sie setzte das Tablett auf den Tisch, löschte das Licht und vollzog sämtliche Handlungen nach dem Ritus, der in Krankenzimmern üblich ist. »Ich versichere Sie meines tiefsten Beileids«, sagte sie. »Ich las es vorhin in der Zeitung. Ein harter Schlag für Sie. Und die armen Eltern.« Der Ton und die Stimmlage waren gut gemeint. Die Teilnahme war ehrlich. Es war nicht zum Aushalten. Er überwand sich und murmelte, »Danke.« Bis sie das Zimmer verlassen hatte, blieb er liegen. Dann stand er auf und fuhr in die Kleider. Er musste den Geheimrat sprechen. Seit gestern Abend marterte ihn ein Verdacht, der ohne jedes Zutun immer quälender wurde. Er musste in die Universität. Als er aus dem Haus trat, fuhr ein großer Privatwagen vor und hielt. »Fabian«, rief jemand. Es war Cornelia. Sie saß im Wagen und winkte. Während er näher trat, stieg sie aus. »Mein armer Fabian«, sagte sie und streichelte seine Hand. »Ich hielt es nicht bis zum Nachmittag aus, und er lieh mir den Wagen. Störe ich dich?« Dann senkte sie die Stimme. »Der Chauffeur passt auf.« Lauter, sagte sie. »Wo willst du hin?« »Zur Universität. Er hat sich umgebracht, weil seine Arbeit abgelehnt worden ist. Ich muss den Geheimrat sprechen.« »Ich bring dich hin. Darf ich?« fragte sie. »Fahren Sie uns bitte zur Universität«, sagte sie zu dem Chauffeur. Sie stiegen in den Wagen und fuhren stadteinwärts. »Und wie war es gestern Abend bei dir?«, fragte Fabian. »Sprich nicht davon«, bat sie. »Ich hatte immer das Gefühl, dir drohe ein Unheil. Makat erzählte mir von der Rolle, die ich spielen soll. Ich hörte kaum zu. So bedrängte mich meine Vorahnung. Es war wie vor einem Gewitter.«
»Was für eine Rolle?«
Auf Cornelias Vorahnungen ging er nicht ein.
»Eine sehr merkwürdige Rolle. Stell dir vor, dass ich in dem Film die Frau eines Mannes zu sein habe, der, um seiner verschrobenen Fantasie Genüge zu tun, von mir verlangt, dass ich mich unablässig verwandle. Er ist ein pathologischer Mensch und nötigt mich, bald ein unerfahrenes Mädchen und bald eine raffinierte Frau zu spielen. Bald ein ordinäres Weib und dann wieder ein hirnloses, elegantes Luxusgeschöpf. Dabei stellt sich für mich später als für ihn und die Zuschauer heraus, dass ich ein ganz anderes Wesen bin, als ich selber glaube. Beide, er und ich, werden überrascht sein, denn ich werde mich unaufhaltsam schließlich gegen seinen Willen verändern und erst dadurch das geworden sein, was ich schon immer war. Gemein und herrschsüchtig, stellt sich heraus, bin ich im Grunde. Und in dem Konflikt, den er durch seine Befehle beschwor, wird er tragisch unterliegen.«
»Ist der Einfall von Makat? Sieh dich vor, Cornelia. Der Mann ist gefährlich. Er wird dich diese Verwandlung zwar spielen lassen, aber insgeheim wird er mit sich selber wetten, ob du in Wirklichkeit so wirst. Das wäre kein Unglück, Fabian. Solche Männer wollen überfahren werden. Der Film wird ein Privatkursus fürs ganze Leben.« Er kramte in den Taschen, fand das Geldbündel, zählte 1.000 Mark ab und gab sie Cornelia. »Da, Labude hinterließ mir das Geld. Nimm die Hälfte. Es beruhigt mich.«
»Wenn wir vor 3 Tagen 2.000 Mark gehabt hätten«, sagte sie.
Fabian beobachtete den Chauffeur, der fortwährend in den kleinen, konkaven Sucherspiegel blickte und sie darin überwachte. »Deine Gouvernante wird uns noch an einen Baum fahren. Vorn ist die Musik«, schrie er, und der Chauffeur ließ sie vorübergehend mit dem Blick los. »Heute Nachmittag komme ich ohne ihn«, sagte sie. »Ich weiß nicht, ob ich zu Hause bin«, erwiderte er. Sie lehnte sich flüchtig und schüchtern an ihn. »Ich komme auf alle Fälle. Vielleicht kannst du mich brauchen.« Vor der Universität stieg er aus. Sie fuhr mit ihrem Gefängnisinspektor weiter. Der Institutsdiener öffnete ihm. Der Geheimrat sei noch nicht da, werde aber jeden Augenblick von der Reise zurückerwartet. Ob der Assistent da sei? Jawohl. Im Vorzimmer saßen Justizrat Labude und seine Frau. Sie sah sehr alt aus, weinte, als Fabian sie begrüßte und sagte: »Wir haben uns nicht um ihn gekümmert.« »Es ist sinnlos, sich Vorwürfe zu machen«, entgegnete Fabian. »War er nicht alt genug?«, fragte der Justizrat. Seine Frau schluchzte laut auf und er verzog die Stirn. »Ich habe heute Nacht Stefans Arbeit gelesen«, erzählte er. »Ich verstehe zwar nichts von eurem Fach und ich weiß nicht, ob die Grundlagen der Untersuchung stimmen, aber dass die Folgerungen klug und scharfsinnig sind, steht außer allem Zweifel.« »Auch die Grundlagen der Untersuchungen sind in Ordnung«, meinte Fabian. »Die Arbeit ist meisterhaft, wenn nur der Geheimrat käme.« Frau Labude weinte vor sich hin. »Warum wollt ihr ihm, nun er tot ist, die Ursache rauben, deretwegen er starb?«, fragte sie. »Kommt, wir wollen von hier fortgehen.« Sie stand auf und packte die 2 Männer. »Lasst ihn in Frieden.« Aber der Justizrat sagte: »Setz dich hin, Luise.« Und dann kam der Geheimrat. Er war ein Mann von altväterlicher Eleganz. Außerdem standen ihm die Augen etwas zu weit aus dem Kopf. Der Institutsdiener kletterte hinter ihm die Treppe hoch und trug einen Handkoffer. »Das ist ja fürchterlich«, erklärte der Geheimrat und ging mit seitlich geneigtem Kopf auf Labudes Eltern zu. Die Frau des Justizrats weinte laut, als sie ihr die Hand drückte. Und auch der Justizrat war ergriffen.
Wir kennen uns, sagte der alte Literaturhistoriker zu Fabian. Sie waren sein Freund. Er schloss die Tür zu seinem Zimmer auf, bat näher zu treten, entschuldigte sich für einen Augenblick und wusch sich, während die anderen stumm um den Tisch saßen, die Hände, wie vor einer ärztlichen Ordination. Der Diener hielt das Handtuch bereit. Der Geheimrat sagte, während er sich abtrocknete, »Ich bin für keinen Menschen zu sprechen.« Der Diener entfernte sich, der Geheimrat nahm Platz. »Ich kaufte mir heute Morgen in Naumburg eine Zeitung«, berichtete er, »und das Erste, was ich las, war die Meldung von dem tragischen Geschick Ihres Sohnes. Ist es allzu indiskret, wenn ich die nächstliegende Frage an Sie stelle? Was, um Himmels Willen, hat Ihren Sohn zu diesem äußersten Schritt bewogen?« Der Justizrat ballte die Hand, die auf dem Tisch lag, zur Faust. »Können Sie sich das nicht denken?« Der Geheimrat schüttelte den Kopf. »Ich habe nicht die geringste Ahnung.« Labutes Mutter hob die Hände und faltete sie in der Luft. Ihr Blick bat die Männer innezuhalten. Aber Labutes Vater beugte sich weit vor. »Mein Sohn hat sich erschossen, weil Sie seine Arbeit abgelehnt haben.« Der Geheimrat zog das seidene Tuch aus der Tasche und fuhr sich damit über die Stirn. »Was?« fragte er tonlos. Er stand auf und starrte aus seinen vorgewölbten Augen die Umsitzenden an, als befürchte er, sie seien wahnsinnig. »Aber das ist ja gar nicht möglich«, flüsterte er. »Doch, es ist möglich«, rief der Justizrat. »Nehmen Sie Ihren Mantel, kommen Sie mit, sehen Sie sich unseren Jungen an. Auf dem Sofa liegt er und ist so tot, wie man nur sein kann.« Frau Labude blickte aus weit geöffneten, unbeweglichen Augen und sagte, »Sie töten ihn zum zweiten Male.« »Das ist ja grauenhaft«, murmelte der Geheimrat. Er packte den Arm des Justizrates. »Ich hätte die Arbeit abgelehnt? Wer hat das behauptet? Wer hat das behauptet?« rief er. »Ich habe die Arbeit mit dem Bemerken bei der Fakultät in Umlauf gesetzt, dass sie die reifste literarhistorische Leistung der letzten Jahre darstelle. Ich habe in meinem Votum geschrieben, Dr. Stefan Labude könne infolge dieser Arbeit auf das lebhafteste Interesse der Fachkreise Anspruch erheben. Ich habe geschrieben, Dr. Labude leiste mit diesem Beitrag zur Aufklärung der modernen Forschung unschätzbare Dienste. Ich habe geschrieben, noch nie sei mir aus Schülerkreisen eine Schrift von ähnlicher Bedeutung vorgelegt worden und ich ließe sie in der Schriftenreihe des Instituts umgehend als Sonderdruck erscheinen. Wer hat behauptet, die Arbeit sei von mir abgelehnt worden?« Labudes Eltern saßen regungslos. Fabian erhob sich. Er zitterte am ganzen Körper. »Einen Augenblick«, sagte er heiser. »Ich hole ihn.« Dann rannte er hinaus, die Treppe hinunter, ins Katalogzimmer. Dr. Weckerlin, der wissenschaftliche Gehilfe des Instituts, saß über eine Kartothek gebückt und ordnete Kärtchen ein, auf denen die Neuanschaffungen der Bibliothek verzeichnet waren. Er blickte ungehalten hoch und kniff die kurzsichtigen Augen zusammen. »Was wollen Sie?« fragte er. »Sie sollen sofort zum Geheimrat kommen«, sagte Fabian. Und als der andere keine Anstalten traf, sondern bloß nickte und in der Kartothek zu blättern fortfuhr, fasste er ihn am Kragen, zerrte ihn vom Stuhl und stieß ihn zur Tür hinaus. »Was erlauben Sie sich eigentlich?« fragte er. Aber Fabian schlug ihm, statt zu antworten, mit der Faust ins Gesicht. Weckerlin hob den Arm, um sich zu schützen, und stolperte, ohne länger zu widersprechen, die Treppe hinauf. Vor dem Zimmer des Geheimrats zögerte er wieder. Aber Fabian riss die Tür auf. Der Geheimrat und Labudes Eltern fuhren zusammen. Der Assistent blutete aus der Nase. »Ich muss in Ihrer Gegenwart einige Fragen an diesen Herrn richten«, sagte Fabian. »Dr. Weckerlin, haben Sie gestern Mittag meinem Freund Labude erzählt, seine Arbeit sei abgelehnt worden? Haben Sie erzählt, Der Geheimrat habe geäußert, die Arbeit der Fakultät weitergeben heiße die Professoren belästigen? Haben Sie ihm erzählt, der Geheimrat wolle ihm außerdem durch diese private Ablehnung eine öffentliche Blamage ersparen? Frau Labude stöhnte und glitt ohnmächtig vom Stuhl. Keiner der Männer kümmerte sich um sie. Weckerlin war bis zur Tür zurückgewichen. Die drei anderen Männer standen vorgeneigt und warteten auf Antwort.
»Weckerlin«,
flüsterte der Geheimrat und stützte sich schwer auf eine Stuhllehne. Der Assistent verzog das breite, blasse Gesicht, als wolle er lächeln. Er öffnete wiederholt den Mund.
»Wird's bald?«,
fragte der Justizrat drohend. Weckerlin legte die Hand auf die Klinke und sprach, »Es war nur ein Scherz.« Da schrie Fabian. Es war ein unartikulierter Laut. Er klang wie der Schrei eines Tiers. Im nächsten Augenblick sprang er vor und schlug auf den Assistenten ein. Mit beiden Fäusten, unablässig, ohne zu überlegen, wohin er traf. Besinnungslos wie ein automatischer Hammer schlug er zu, immer wieder. »Du Schuft«, brüllte er und hieb dem anderen beide Fäuste mitten ins Gesicht. Weckerlin lächelte noch immer, als wolle er sich entschuldigen. Er hatte vergessen, dass er die Hand auf der Klinke hielt und aus dem Zimmer fliehen wollte. Er sank unter den Schlägen vorübergehend in die Knie. Er zog sich an der Klinke wieder hoch, die Tür schnappte auf. Jetzt erst besann er sich auf seinen Vorsatz, drängte durch die Tür auf den Korridor. Fabian folgte ihm. Sie näherten sich Schritt für Schritt der Treppe, die ins Untergeschoss führte. Der eine schlug, der andere blutete. Unten am Fuß der Treppe sammelten sich Studenten, die der Lärm aus den Institutsräumen gelockt hatte. Sie standen stumm und abwartend, als spürten sie, was dort oben geschah, sei gerecht. »Du Hund«, sagte Fabian und traf den Assistenten unterm Kinn. Weckerlin kippte hintenüber, schlug dumpf mit dem Kopf auf eine Stufe und rollte klappernd die Holztreppe hinunter. Fabian lief hinter ihm her und wollte sich über ihn stürzen. Da sprangen ein paar Studenten vor und hielten ihn fest. »Lasst mich los«, schrie er und riss wie ein Tobsüchtiger an den Armen, die ihn umklammerten. »Lasst mich los, ich schlag ihn tot!« Jemand hielt ihm den Mund zu. Der Institutsdiener kniete neben dem Assistenten. Der versuchte, sich aufzurichten, sank aber stöhnend zurück. Man schleppte ihn ins Katalogzimmer. Im Obergeschoss, dicht an der Treppe, standen der Geheimrat und Labudes Vater. Durch die geöffnete Tür vernahm man langgezogene Klagelaute. Stefans Mutter war aus der Ohnmacht erwacht.
»Ach so, es war nur ein Scherz«, rief der Justizrat und lachte verzweifelt.
Der Geheimrat sagte markig, als habe er endlich einen Ausweg gefunden.
»Dr. Weckerlin ist entlassen.«
Die Studenten gaben Fabian frei. Er senkte den Kopf. Vielleicht bedeutete es einen Abschiedsgruß. Und verließ das Institut.
21. Kapitel. Juristin wird Filmstar. Eine alte Bekannte. Die Mutter verkauft Schmierseife.
Es war nur ein Scherz gewesen. Herr Weckerlin hatte einen dummen Witz gemacht und Labude war daran gestorben. Es war nur scheinbar ein Selbstmord gewesen. Ein Subalternbeamter des Mittelhochdeutschen hatte den Freund umgebracht. Er hatte ihm vergiftete Worte ins Ohr geträufelt, wie Arsenik ins Trinkglas. Er hatte zum Spaß auf Labude gezielt und abgedrückt. Und aus der ungeladenen Waffe war ein tödlicher Schuss gedrungen. Fabian sah, während er durch die Friedrichstraße lief, immer noch Weckerlins feig lächelndes Gesicht vor Augen. Und er fragte sich nachträglich überrascht, warum habe ich auf den Kerl eingeschlagen, als müsse er vernichtet werden? Warum war meine Wut auf ihn größer als die Trauer über Labudes unsinniges Ende? Verdient ein Mensch, der wie jener unabsichtlich solches Unheil anstiftet, nicht eher Mitleid als Hass? Wird er jemals wieder ruhig schlafen können? Fabian verstand allmählich seinen Instinkt. Weckerlin hatte es nicht unabsichtlich getan. Er hatte Labude treffen wollen. Nicht töten, aber verwunden. Der talentlose Konkurrent hatte sich am Begabten gerecht. Seine Lüge war eine Sprengkapsel gewesen. Er hatte sie in Labude hineingeworfen und war davongelaufen, um aus der Entfernung schadenfroh die Explosion zu beobachten. Weckerlin war entlassen, verprügelt worden war er auch. Aber wäre es nicht besser gewesen, er hätte seinen Posten nicht verloren und die Schläge nicht erhalten? Wäre es nicht besser gewesen, Weckerlins Lüge hätte, wenn Labude schon einmal tot war, weitergelebt? Gestern hatte ihn der Tod des Freundes mit Traurigkeit beseelt. Heute erfüllte er ihn mit Unfrieden. Die Wahrheit war an den Tag gekommen. Wem war damit gedient? Labudes Eltern etwa, die nun endlich wussten, dass ihr Sohn das Opfer einer Infamie geworden war? Bevor sie erfuhren, was die Wahrheit war, hatte es keine Lüge gegeben. Nun hatte die Gerechtigkeit gesiegt und aus dem Selbstmord wurde nachträglich ein tragischer Witz. Fabian dachte an Labudes Begräbnis und ihn schauderte. Er sah sich schon im Trauergefolge. Am Sarg erkannte er Labudes Eltern. Auch der Geheimrat war in der Nähe. Und Labudes Mutter schrie laut auf. Sie riss sich den schwarzen Kreppschleier vom schwarzen Hut und sank jammernd vornüber. »Obacht!« sagte jemand ärgerlich. Fabian wurde gestoßen und stand still. Hätte er die Sache mit Weckerlin vertuschen sollen, statt sie aufzuklären? Hätte er die Kenntnis des wahren Sachverhalts in sich einschließen sollen, um die Eltern davor zu bewahren? Warum war Labude bis in seine letzten Briefe so gründlich? Warum war er so ordnungsliebend gewesen? Warum hatte er sein Motiv beim Namen genannt? Fabian ging weiter. Er bog in die Leipziger Straße ein. Es war Mittag. Die Angestellten der Büros und die Verkäuferinnen umdrängten die Haltestellen und stürmten die Autobusse. Die Esspause war kurz. Wenn dieser Weckerlin nicht dazwischen gekommen wäre, wenn Labude erfahren hätte, wie seine Arbeit wirklich eingeschätzt wurde, wäre er jetzt nicht gestorben. Mehr noch, der Erfolg hätte ihn befeuert. Er hätte ihm die Enttäuschung mit Leda erleichtert und seinem politischen Ehrgeiz Luft gemacht. Warum hatte er denn an der Arbeit 5 Jahre gesessen? Sich selbst hatte er beweisen wollen, dass er leistungsfähig war. Er hatte mit diesem Erfolg gerechnet. Er hatte ihn psychologisch abwägend in seine Entwicklung einkalkuliert. Und die Kalkulation war richtig gewesen. Und doch hatte er Weckerlins Lüge eher geglaubt als seiner eigenen Überzeugung. Nein, Fabian wollte nicht dabei sein, wenn man den Freund ins Diesseits beförderte. Er musste fort aus dieser Stadt. Er starrte auf eines der vorüberfahrenden Autos. War es nicht Cornelia? Dort neben dem dicken Mann? Sein Herz setzte aus. Sie war es nicht. Er musste fort. Keine 10 Pferde hielten ihn länger. Er ging zum Bahnhof. Er fuhr nicht noch einmal zur Witwe Hohlfeld. Er ließ in deren Zimmer alles, wie es stand und lag, stehen und liegen. Er besuchte Zacharias nicht mehr, obwohl sie es doch besprochen hatten. Und obwohl der Verlag ganz in der Nähe war, er ging zum Bahnhof.
Niko Holonitsch mit dem vorletzten Auszug aus dem Roman »Der Gang vor die Hunde« von Erich Kästner. Das Buch ist im Atrium Verlag erschienen. Sie finden die gesamte Lesung in der ARD Audiothek unter dem Titel »Erich Kästner, Fabian«. Morgen um 8:30 geht die Lesung dann zu Ende.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Martin Wilhelmi. Die deutsche Fregatte Hessen hat im Rahmen ihres Einsatzes im Roten Meer erstmals Angriffe der Houthi-Miliz abgewehrt. Wie das Einsatzkommando der Bundeswehr mitteilte, konnte die Besatzung 2 feindliche Drohnen unschädlich machen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Jan Krümpel.
Auf der Fregatte selbst ist demnach dabei nichts kaputt gegangen, es wurde auch niemand verletzt. Der Auftrag an Bord ist, Angriffe der Houthis abzuwehren, nicht aber selbst anzugreifen. Der militärische Schutz ist wichtig für die vielen Handelsschiffe, die durch das Rote Meer und den Suezkanal fahren. Wir reden hier von bis zu 15% des Welthandels. Manche Reedereien schicken ihre Containerschiffe mittlerweile aus Angst vor Angriffen auf andere Routen rund um Afrika. Das dauert mal eben 12 Tage länger und ist auch viel teurer. Die vom Iran gesponserten Houthis wollen Israel durch den Beschuss der Handelsschiffe zwingen, den Gaza-Einsatz zu beenden.
Der bundesweite Warnstreik im öffentlichen